Es ist zu weitläufig, alle kleinen Ereignisse der Reise aufzuzählen. Die Szenerie der Ufer blieb stets dieselbe. Wald von tropischen Bäumen mittlerer Höhe, bisweilen mit hohen, schlanken Palmen, riesigen Zedern und Seiben dazwischen, auf denen sich Affen und Papageien herumtreiben. Die seichten Stellen des Flusses, von Kaimans bedeckt oder von großen weißen Wasservögeln, welche wie Soldaten in Reihe und Glied durch den Sand marschieren und sich dann in symmetrischen Ketten zum Flug erheben. Wo Menschen sich angesiedelt, bemerkt man Pflanzungen von Orangen, Plantanen, Kaffee und Kakao. Selten sieht man Vieh an den Ufern weiden, obgleich auf einigen Inseln im Strome Herden vortrefflichen Rindviehs gezogen werden. Ungefähr am 8. Tage unserer Fahrt bemerkten wir in der Ferne die ersten Gebirge, die Ausläufe der östlichen und Zentralkordilleren. Flüsse von grüner Farbe und mit eiskaltem Wasser ergießen sich hier in die Magdalena. Es sind die Gewässer der fernen Schneeberge. Gewöhnlich hielten wir an solchen Mündungen still und füllten unsere Trinkgefäße mit dem kühlen, schönen Wasser. So passierten wir der Reihe die Orte Zambrano, Monpo-Selbanco, Puerto Onzana, Sola des Pailas, San Pablo, Nare, Buena Vista und erreichten nach 13-tägiger Fahrt die Vuelta de la Madre de Dios, die Krümmung der Mutter Gottes. Bei dieser Krümmung wird der Fluss so reißend und so gefährlich, dass Dampfboote nicht mehr fahren können. Wir nahmen daher Abschied von unserer Manzanares und von seinem gefälligen und freundlichen Kapitän, der beiläufig bemerkt, auch einmal in Hamburg, Berlin und am Rhein gewesen und die Artigkeit der dortigen Leute nicht genug zu rühmen wusste. Inzwischen hatten wir den Ausbruch der Revolution in Bogota erfahren und einige unserer Reisegefährten, meist Landeskinder, blieben nun zurück, teils aus Furcht, teils aus anderen Gründen. Wir anderen stiegen aber gleich zu Pferde und ritten in 6 Stunden nach Honda, einer etwas größeren Stadt, welche gewissermaßen die Grenzstation zwischen dem Flussgebiet der Magdalena und den östlichen Kordilleren ist, die sich von da an in immer größeren Massen emportürmen. Ein Nordamerikaner, Jenny, nahm mich und einen seiner Landsleute sehr freundlich in seinem Hause auf, und andere Bekannte versorgten uns nun mit Pferden, Maultieren, Sätteln und allem, was dazugehört, eine große Gefälligkeit in revolutionären Zeiten, wo die Leute gewöhnlich alle ihre Tiere und Reitgeschirre verbergen, aus Furcht, dass sie ihnen genommen werden. Am 30. April sagten wir Honda und der Magdalena lebewohl und ritten, ein Amerikaner, ein Franzose, ein Neugranadiner und ich, von 3 Bedienten begleitet, in die Berge hinein. Diese Berge bilden die östliche Kette der Cordilleras de los Andes. Eine mühevollere, aber zugleich interessantere Reise als diese kann man an wenigen Stellen der Erde machen. Steile Gebirge hinan und wieder hinab in tiefe Täler, bald durch dichten Wald, bald über felsige, kahle Bergrücken, bald auf schmalem Pfade durch enge Pässe und bald wieder durch angebaute Flächen, in denen Mais, Zuckerrohr und Kaffee prangt und Herden von Ziegen und prächtigen Ochsen weiden, bald in einer europäischen Temperatur umgeben von blühendem Klee, von Rosen und Erdbeeren, bald wieder in der glühenden Hitze eines Tales, aus dem die Palme emporragt und Orchideen und Lianen um wunderliche tropische Bäume ranken. Bald auf der reinen Höhe der Gebirge mit der Aussicht auf die kolossalen Erhöhungen der Andes, auf die fernen Gletscher und die finstern Felszacken, in die sich nur der Adler und der Kondor versteigt, und bald wieder in dem Flussbette der Gewässer, welche das Gebüsch durchrieseln und der Magdalena zuströmen, ihren Tabakpflanzungen von Ambalema und den Kakaogärten von Buena Vista. Wechsel der Temperatur, der Vegetation, der Aussicht folgen einander in den kürzesten Zwischenräumen, je nachdem sie durch die Erhöhungen des Bodens und durch den Breitengrad bedingt werden. Am besten zeigt dies unsere Reiseroute. Sonntagmorgen Honda, 30. April abends Sargento, Montagmittag 1. Mai Guaduas. Dienstagmittag, 2. Mai, Vileta. Nachmittags, Mare. Abend, Chimbi. Mittwochmittag, 3. Mai, Factavita. 3. Mai, Abend, Bogota. Die angegebenen Orte sind Ortschaften oder wie Guadas, Villeta und Factativa, kleine Städte. Natürlich sind diese nicht gerade auf den höchsten Stellen der Gebirge erbaut und hatten wir daher viel größere Höhen zu übersteigen als in der angegebenen Tabelle, zum Beispiel den Alto de Roble. Ich glaube wenigstens, dass die Höhe so heißt, welche wir am Dienstag passierten. 9081 Fuß und wieder tiefere Täler, in denen wir nicht mehr als 2000 Fuß über dem Meere waren. Die Höhe der Gletscher, welche wir aus der Ferne bewunderten, ist nach Humboldt 18.230 Fuß. Wir erblickten diese von der Venta de Chimbi, einem einzelnen Hause, in dem wir die Nacht von Dienstag auf Mittwoch blieben. 7.904 Fuß. Die Täler wogten von Nebelwolken. Nur die Häupter der Berge lauschten wie schwarze Türme daraus empor, als wir in aller Frühe von Chimbi weiterritten. Endlich kam die Sonne, und da fingen die Gletscher an zu blitzen und zu funkeln, und es sah nicht anders aus, als ob eine große rote Rose am Horizont emporblühte. Am Mittwochmorgen erstiegen wir die letzte Höhe bei Acerado und frühstückten dort bei Frau Dolores vortrefflich. Kartoffelsuppe, zartes Beefsteak, Milch und dort gebrautes Bier, alles Sachen, die man in heißen tropischen Gegenden wenig zu sehen bekommt. Kurz, man merkte, dass sich die Menschen ihre Gewohnheiten, Speisen und Getränke bereits mit der Höhe der Gebirge geändert hatten. Gleich hinter der Wohnung der Frau Dolores hören die Gebirge plötzlich auf und man gerät in die baumlose ebene Fläche von Bogota, in welcher zunächst die Stadt Facatativa liegt. Kornfelder, Kartoffelstücke, Viehweiden dehnen sich hier meilenweit bis nach Bogota aus. Ein frischkalter Wind pfeift über die Ebene, und wenn man nicht gewiss wüsste, dass man am Tage vorher noch Orangengärten und Zuckerpflanzungen passiert hätte, so würde man darauf schwören, in Holland oder Deutschland zu sein.